Working Draft, Ausgabe Nummer 10. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind Peter Gröner.
Moin.
Und Christian Schäfer, aka der Shep.
Hi.
Und heute haben wir zusätzlich noch den Gerrit. Gerrit von Aachen, hallo.
Grüß Gott.
Yeah!
Steigen wir gleich ein mit dem Thema, das in der letzten Woche für viel Aufruhr gesorgt hat und das ungefähr jeder mittlerweile schon zum zweiten Mal verblockt hat, mit jeweils 100 plus Kommentaren, nämlich Chrome und der fallen gelassene Support für H264 im Video-Tag von HTML5. Hat Chrome oder Google zumindest mal angekündigt, dass sie es machen werden, also den Codec fallen lassen und sich deshalb nur noch auf WebM als, ja, sie sagen freien Codec, was hier jetzt wahrscheinlich eher als lizenzfrei genannt werden sollte, konzentrieren. So, wir wollen hier eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, was das jetzt, ob das jetzt positiv oder negativ oder ob das Satan, ob da Satan dahinter steht oder so eingehen, sondern einfach nur mal kurz die Fakten nennen und dann eher darüber diskutieren, was Google sich genau dabei gedacht hat, ob da irgendwie die Illuminaten dahinter stehen oder wer auch immer. Und ja, die grobe Situation, ganz grob beschrieben, ist: Es gibt zwei Videocodecs für HTML5 derzeit. Das ist eben dieser H264-Codec und WebM.
H264 gibt es schon. Ja, wo WebM ist, ja, muss man dazu sagen, ja, ein ganzer Container. Der Codec, der dahinter, Videocodec, ist immer noch VP8.
Ja, genau, okay. Das.
Aber wir sagen jetzt einfach mal WebM gegen H264, weil
WebM hört sich, hört sich deutlich marketingmäßig an, auf jeden Fall. Hat Web schon mal drin. also grundsätzlich diese zwei Codecs. Der eine, H264, ist schon irgendwie bewährt, könnte man sagen, für so andere Videosachen im Fernsehen. Und Gerrit, du hast gemeint noch, Funk und Fernsehen.
Genau, also alles, auch was nicht Web ist, also auf Blu-ray zum Beispiel ist H264 drauf, auf irgendwelchen Satellitenübertragungsdingern in allen Richtungen ist auch das Ding drin. Also den gibt es seit vielen Jahren schon, und also mit dem Vorgänger-Codec, also das Ganze ist ja MPEG-4 und da gibt es verschiedene Abstufungen, und jetzt ist MPEG-4 mit der, Layer 10, glaube ich, ist es. Das ist halt eben H264 die neueste und beste Inkarnation, die halt vom Mobilfunk-Briefmarkenbildchen bis hin zum Kinofilm mit 4000K oder was alles eigentlich abdecken kann und total super ist, so technisch jedenfalls.
Ja, genau, also technisch auf jeden Fall stark groß unterstützt und weit verbreitet. Das kann man jetzt von WebM derzeit noch nicht behaupten. H264 hat eben den Nachteil, dass da so ein Patentpool dahinter steht, die da Lizenzkosten dafür geltend machen. MPEG LA heißt das dann. Da sind eben Firmen drin wie Microsoft und Apple, die aber beide irgendwie relativ gesehen ziemlich wenige Patente erhalten. Andere sind dann eben noch so, die weniger damit zu tun haben, wie Bosch oder so japanische
Sony,
ja, genau, die man kaum aussprechen
kann. Elektronik-Sachen, die auch Elektronik herstellen, auch unter anderem. Ja. Und halt eben außerhalb des Webs agieren.
Ja, also was man noch vielleicht sagen sollte, dass es bei so Patenten immer das Problem ist, dass man auch gar nicht richtig weiß, was da genau drunter fällt und so. Und deshalb könnte man bei WebM noch anbringen, dass man noch nicht wirklich weiß, ob da nicht Patente auch noch drin sind, die Google gar nicht, oder die gar nicht, lizenzfrei so von Google vertrieben werden können.
Weil auch die Grenze da ja auch fließend ist, was ist ein Patent, was ist ein Trivialpatent, Softwarepatent oder auch wirklich übernommener Code. Ja, das ist immer so eine fließende Sache, weil bestimmte Konzepte für die Videokompression sind einfach irgendwie, ohne die kann man so einen Codec gar nicht machen. Und die Frage ist, ob sowas dann schützbar ist oder in dem Falle geschützt ist und ob es bei einem Gerichtsverfahren letztendlich dann auch erfolgreich wäre, eine Klage. Das sind nur so Sachen, die kann einem keiner beantworten, und da gibt auch keiner Garantien. Witzigerweise nicht mal MPEG-LA selber gibt Garantien dafür, dass nicht irgendwelche anderen Patente noch drin sind irgendwie.
Ja. Ja, also bei WebM kann man sich also, oder generell kann man sich nie sicher sein, aber wenigstens weiß man bei H264, dass es Lizenzkosten bezahlt, dass da Lizenzkosten bezahlt werden müssen. Und eben auch, also wir interessieren uns jetzt natürlich nur für das, oder ausschließlich für das Web. Ja, eben auch für Webbrowser oder Inhalteanbieter, wobei sie es da, glaube ich, ja zurückgeschraubt haben dann. Ja, das heißt, Browser müssten dann, wenn sie den Codec mitliefern, müssten dann Lizenzkosten zahlen. Das beträfe dann eben ja Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer und Safari. Und da sich Firefox und Opera das nicht leisten wollen und auch wegen ihrer des Idealismus, sag ich mal, nicht leisten wollen, Firefox und Opera haben den H264-Codec deshalb gar nicht unterstützt. Und bis vor kurzem, Chrome hatte noch beides, jetzt haben sie ja angekündigt, dass sie es auch rausnehmen wollen. Das heißt, wir haben jetzt Chrome, Firefox und Opera, die da gegenüberstehen, dem Internet Explorer und Safari, die beide nur den H264-Codec drin haben. Soweit
ergänzenderweise noch, das muss man noch dazu hinzufügen, doch, dass jeder Browser trotzdem H264 abspielen kann über das Flash-Plugin. Zumindest auf dem Desktop ist das möglich. Das ja bei so gut wie allen Browserinstallationen auch drin ist und insofern da die Möglichkeit besteht, es abzuspielen über ein Plugin, die ist eigentlich immer gegeben.
Ja, genau. Andererseits, ja, klar, die Situation von Adobe ist natürlich, dass Flash am Sterben ist und dass sie jetzt alles dran setzen, dass das irgendwie noch sich noch ein, zwei Jährchen weiterzieht, dass Flash notwendig ist.
Genau, und Flash hat ja auch, also Adobe hat ja auch gesagt, sie werden jetzt, nachdem sie vor 2 Jahren oder so H264 unterstützt haben, jetzt auch demnächst WebM auch unterstützen werden.
Ja, genau. Ja, also Flash, dadurch, dass sie dann eben auch beide Codecs unterstützen, hat er dann nicht wirklich einen ausschlaggebenden Charakter, könnte man sagen. Von vielen wird behauptet, dass irgendwie dass diese Entscheidung von Google, dass sie jetzt aus Chrome die Unterstützung rausnehmen, Flash wieder Auftrieb gewinnen würde, aber ich denke, das, ja.
Nö, nee, Auftrieb nicht, aber es wird einfach vielleicht weniger schnell absterben.
Ja, gut, aber auf jeden Fall, also es ist ja derzeit wahrscheinlich sowieso noch es ist noch notwendig und.
Ja, es wird auch, sag ich mal, noch eine ganze Weile notwendig bleiben, zumindest eben auf dem Desktop ist, kann man schon sagen. Ich habe das mal versucht ein paar Tage, habe mir auf dem Safari den Flash rausinstalliert und ja, es ist schon, man trifft schon noch sehr, sehr häufig Seiten an, die auf Flash irgendwie, Flash-Inseln basieren und das ist dann schon mal ein bisschen nervig. Und ironischerweise ist ja so, dass der Chrome ja Flash fest eingebaut hat, nicht als, also schon als Plugin, aber es wird mitgeliefert, wenn alle anderen Browser bisher zum Nachladen anbieten.
Ja, oder vom Betriebssystem dann quasi das sich holen.
Ja, Flash, wenn es denn da
ist. Also zumindest unter Linux war das damals so, dass wenn ich das Flash-Plugin non-free installiert habe, dass das dann gleich alle Browser,
also Firefox. Ach so, Opera, ja, das Firefox Flash, genau, so. Das Plugin liegt systemweit da für alle Browser.
Stimmt, ja, genau. Normalerweise, genau. Okay, ja, aber wir wollen gar nicht über Adobe und Flash diskutieren, da rutscht man irgendwie immer so schnell hinab, sondern über die Strategie von Google. Und ja, Shep denkt, dass da ein Bluff dahinter steht.
Genau, also
erklär das mal.
Ich denke, dass das Ganze, sagen wir mal, ein Bluff ist. Ein Bluff deshalb, weil Google eigentlich wahrscheinlich am liebsten wäre, wenn H264 einfach als das bessere, technisch bessere Format auch das Format mit den meisten Inhalten weiterhin verwendet wird, aber eben ohne diese Last oder die Gefahr von Patenten oder eben ohne die Kosten, die da möglicherweise im Raum stehen. Also dass deren Strategie eigentlich ist, jetzt erstmal die Daumenschrauben anzulegen, um die Gegenseite zu neuen Schritten zu bewegen. Und sowas Ähnliches hat man ja schon gesehen, als die WebM veröffentlicht haben damals. Das hat ja auch für Bewegungen bei dem MPEG-Patentpool gesorgt, die die dann sozusagen den Usern eine längere kostenlose Nutzung geschenkt haben, um, ja, um ihr eigenes Format dann zu stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Aktion im Prinzip in die gleiche Richtung abzielt, wenngleich ich denke, dass Google auch zwar zähneknirschend, aber auch damit leben könnte, wenn dann WebM sich eben durchsetzt. Also es ist dann eben unbequem, man muss alles umkodieren, aber wenn das einmal erledigt ist, dann ist das natürlich auch eine feine Sache.
Also du denkst, dass WebM eher so ein Druckmittel ist, um die Lizenzkosten oder die Lizenzen von H.264 zu lockern?
Ja, also oder die MPEG. Ja, insgesamt die Bedingungen der Nutzung von H.264 im Sinne von Google umzubiegen vielleicht.
Man muss dazu sagen, dass die Einnahmen, die jetzt das MPEG-LA aus der Webnutzung von H.264 haben, mit Sicherheit nicht den Löwenanteil ausmachen, sondern dass das Gros des Geldes, was die mit H.264 verdienen, wird im professionellen Fernseh-Broadcasting-Bereich gemacht, also mit Fernsehsendern und so. Und die Lizenzen, die da verteilt werden, die sind auch auf solche großen Anwendungen zugeschnitten. Diese Web-Lizenzen, die es da jetzt irgendwie möglicherweise geben mag, auch die sind eher auf große Videoplattformen, die Videos verkaufen wollen, vielleicht auch im Pornobereich, ich weiß es nicht, darauf ausgerichtet, der kleine Videoanbieter kommt da gar nicht vor. Und da wäre es vielleicht einfach auch eine Chance, die MPEG-LA da zu bewegen, eben für den kleinen Browserhersteller und für den kleinen Videoplattformbetreiber da entsprechende sehr, sehr günstige oder vielleicht sogar kostenlose Lizenzen anzubieten.
Mhm. Ja, und eben ohne Zeitbegrenzung einfach.
Genau.
Also, das ist ja, denke ich, auch, genau, weil das ist, denke ich, dass da hat man einfach ein ungutes Gefühl dann im Bauch, wenn man weiß, okay, also es ist jetzt erstmal ein gutes Weilchen, bis sich daran was ändert, aber was ist dann? Also manch erinnert sich vielleicht an diese GIF-Geschichte damals, wo alle Mann GIF eingesetzt hat und dann kam irgendwann eine Firma an und hat dann doch gemeint, irgendwelche Patente zu haben oder Geld einsammeln zu müssen auf einmal, obwohl sie vorher nicht viel dagegen hatten. Und ja, ist halt blöd, muss nicht sein.
Ist dann nichts passiert bei GIF, glücklicherweise. Ja. Vielleicht passiert auch überhaupt gar nichts bei H.264, aber man weiß es halt so sicher nicht, das ist schon richtig. Obwohl, naja, es heißt, wie gesagt, für den kleinen Anwender, der die Videos halt kostenlos zum Download anbietet oder zum Angucken anbietet, der muss auch nichts zahlen und zwar auf unbestimmte Zeit, also bis zum Ende des bis zum Ende der Lizenz, sage ich mal. Also bis zu der Zeit, wenn der Codec wahrscheinlich dann veraltet ist, muss da nichts gezahlt werden, aber es geht im Wesentlichen jetzt in der Diskussion auch meistens um die Browserhersteller, die da ihre geschätzten 5 bis 7 Millionen Euro da maximal abdrücken müssen. Und das ist natürlich ein Geld, was man sich eigentlich sparen möchte.
Was man sich sparen muss bei den Kleinen.
Ja, klar, sparen muss und bei den Großen möchte. Also ich sage immer, Mozilla und Google, die können sich das leisten, weil Mozilla hat auch ewig viele Einnahmen über die Google-Sucheinnahmen. Die sind nicht arm bei der Mozilla Foundation.
Die sind nicht arm, aber wirklich, wenn die jetzt da an das Maximallimit rankommen, dann sind das ziemlich genau 7% deren gesamten Umsatz. Das ist nicht wenig.
Und
gestern habe ich mühsam noch umgerechnet norwegische Kronen in Dollar. Bei Oprah ist es ungefähr die gleiche Dimension. Das tut schon ziemlich weh.
Ja, ich weiß nicht, aber wenn du einen Laden hast mit weiß nicht, wie viel dann, 60 Millionen dann oder 80 Millionen Umsatz oder keine Ahnung. Ja, Mai, ich meine, die machen einen Browser. Ja, also ich weiß nicht, ob man da jetzt so reich sein muss, dass man nicht da 5 Millionchen ausgeben kann für einen Codec. Also ja, ne? Ich weiß es nicht. Aber, ja,
also es wäre halt bei Oprah 7% des Umsatzes und wenn man das auf den Gewinn umrechnet, also jetzt mal bezogen auf die Zahlen von 2008, neuere habe ich nicht. Ja. Aber dann ist da mal eben so der Großteil des gesamten operativen Gewinns einfach so weg.
Okay, ja. Ganz kurze Frage, Zwischenfrage. Womit macht Opera also nochmal Geld?
Hauptsächlich damit, dass die ihre Mobilversion des Browsers an die
an die Handyhersteller
abgeben, genau.
Ja, okay, alles klar. Mhm.
Mit solchen Deals.
Ja, okay.
Und das sind irgendwie 500 Millionen norwegische Kronen, das sind irgendwie 80 Millionen Dollar.
Ja, alles klar.
Und dann tut das schon weh.
Ja, okay. Aber es ist ja so, wir haben ja alle das Ziel eigentlich, dass wir diese Lizenzen loswerden wollen. Und Shep sagt in seiner Theorie, Google will das eigentlich so erpressen. Und du hast aber eine andere Theorie, Peter, glaube ich.
Ja, ich glaube, Bluff ist ein bisschen zu... Da wird mit zu großen Werkzeugen gespielt, als dass sie nur bluffen. Weil erst einmal der Kauf dieser Bude, die diesen VP8-Videocodec für WebM gebaut hat, der war nicht gerade billig. Das waren über 130 Millionen Dollar. Das macht, glaube ich, auch einen Laden wie Google nicht mal ebenso. Und dann ist die Frage, ob es für die halt wirklich so schmerzhaft wäre, für Google selbst, wenn jetzt eben wirklich die WebM-Revolution kommt. Also ob das jetzt wirklich, bei Shep's Darstellung ist es ja so, H.264 zu humanen Konditionen ist der gewünschte Ausgang und WebM ist der erträglich. Ich würde das durchaus umdrehen wollen, weil die haben einen großen Teil ihres ganzen YouTube-Vorrates bereits schon nach WebM konvertiert. Den kann man mit dem Firefox 4 wunderbar durchsurfen. Also erstmal die Frage, ob die das halt wirklich so sehen, ob das nicht eine zu große Summe nur für einen Bluff ist und ob die es halt nicht wirklich ernst meinen, wenn die von Open Web sprechen. Bei den meisten anderen würde ich sagen, das ist alles bloß PR-Gefasel. Bei Google glaube ich das ein Stück weit tatsächlich, einfach aus dem Grund, dass die halt in diesem Ökosystem des offenen Webs mit diesen vielen kleinen und Kleinstprojekten da... das ist die Umgebung, in der die groß geworden sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die ein Interesse daran haben, dieses Ökosystem, so wie es jetzt ist, zu erhalten. Und das geht halt nur mit einem möglichst freien Codec. Letzte Frage ist dann eben, ob es überhaupt möglich ist, H.264 so weit in die Richtung zu drücken, dass das eben vom Einsatzgebiet her und von den Konditionen so ungefähr auf WebM-Level ist. Und da habe ich auch so ein bisschen Zweifel, weil WebM ist eben so ziemlich das... am freiesten einsetzbare, was man sich denken kann. Es kostet nicht nur nichts, sondern ist auch noch unter BSD-Lizenz lizenziert. Das ist eine Open-Source-Lizenz, die im Wesentlichen sagt, mach damit, was du willst, Hauptsache du verklagst mich am Ende nicht. Und hinter H.264 steckt eben so ein großer Pool an eben Unternehmen, die da unglaublich viele verschiedene Patente halten und diese Unternehmen haben teilweise nichts mit dem Web zu tun. Ist die Frage, ob man diesen riesigen Koloss mit ein bisschen Druck aus dem Web oder von mir ist auch mit viel Druck aus dem Web da in die richtige Richtung schieben kann. Wenn ich nur Satelliten herstelle, was soll mich der Krempel da interessieren? Die sollen gefälligst weiterhin schön die Lizenzgebühren bezahlen und wenn da irgendwer Kleines über die Klinge springt, dann kann mir das doch egal sein. Ja, ob dieser Bluff eben machbar ist, frage ich mich.
Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ob man WebM auf technischer Basis und auch von der Unterstützung her so weit bringen kann, dass es genauso allgegenwärtig sein kann, wie H.264 derzeit ist. Und da wird immer oft angeführt, dass die Hardware-Unterstützung eben da nicht vorhanden ist, wobei da der Shep ein paar Informationen mal geschrieben hat, die ich selber nicht so ganz verstanden habe, die er vielleicht nochmal kurz erklären kann. Also es geht irgendwie mit den Chips und der Hardware und so.
Ja, genau. Letztendlich geht's halt darum, hat ein Gerät sowas wie einen mathematischen Koprozessor, den man nutzen kann, um eben die WebM-Dekodierung effektiver zu gestalten, also stromsparender und Taktraten schonender. Und das ist also eigentlich bei allen relevanten Geräten jetzt schon der Fall. Zum einen da haben wir die Desktop-Grafikkarten, die sowieso völlig frei programmierbar sind und die so dermaßen viel Leistung haben, dass es auch nicht mal so effektiv sein muss wie H.264. Hauptsache es ruckelt eben nicht und der CPU-Lüfter geht nicht an und das können die auf jeden Fall leisten. Und das andere sind die portablen Geräte. Daran entzündete sich ja die Diskussion mit dem Hardware-Support im Besonderen. Und da hatte ich ein Blogposting von ARM, also von einem Prozessorhersteller gefunden. Also dieser Prozessorhersteller, der baut oder der entwirft sozusagen die Prozessorarchitektur, die eigentlich in allen mobilen Geräten drin sind oder drin ist, sei es Android-Geräte oder auch das iPhone. Und die sagten eben, dass die einen Coprozessor, einen mathematischen, in ihrer Architektur haben, der heißt Neon und den kann man eben nutzen und der sei auch schon vorbereitet für VP8. Sprich, die Hardware ist da, Und eigentlich muss man das Ganze nur softwareseitig nutzen. Und erstes Betriebssystem oder eine erste Software, die das möglicherweise schon macht, weil sie WebM-Support bietet, das ist das neue Android 2.3. Das können wir natürlich jetzt leider noch nicht testen, also außer die Leute, die in Samsung Nexus S-Gerät haben. Aber ich denke, dass das mit Hardwarebeschleunigung dann auch abläuft.
Also die Aussage ist, oder die Behauptung ist, die, wenn Apple zum Beispiel wirklich wollte, könnte sie in ein paar Wochen ein Betriebssystem-Update drauf rausbringen fürs iOS, auf dem WebM in erträglicher Performance mit okayem Batterieverbrauch auch funktionieren würde.
Richtig, ja.
Vielleicht nicht ganz so effizient wie H6.4, aber halt so, dass man es vertreten könnte. Ne?
Ja, genau. Das
sind ja eigentlich ganz, ganz interessante Aussichten.
Also letztendlich muss man halt dieses Argument dann aus dieser ganzen Pro-Kontra-Diskussion dann eben herausnehmen, weil das so nicht wirklich gilt.
Ja.
Ja.
Jo.
Ja, also nochmal zusammenfassend, der Shep und ich glaube Gerrit, du hast dich irgendwie auch so in die Richtung bewegt. Ihr meint eher, das wäre so ein Bluff, dass Google eigentlich H264 nur will, aber mit besseren Lizenzbedingungen und deshalb WebM irgendwie so vorschiebt.
Das wäre für alle das Einfachste meines Erachtens, aber gut.
Ja, und der Peter meint, dass Google tatsächlich Open Technologies sich auf die Fahne schreibt, weil es ihnen auch nützt und deshalb den WebM tatsächlich so wie sie ihn vermarkten auch wollen dann am Ende.
Ich traue denen das zu.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich da noch nicht so entschieden, was ich da glaube.
Dann liest doch mal die Artikel durch, die wir geschrieben haben, weil es gibt da...
Die habe ich alle schon durchgelesen.
Ja, nee, ich wollte es für die Hörer doch nochmal erwähnen, dass man sich da weiterbilden kann.
Ach so, ja, stimmt. Also der Gerrit hat eingeschrieben und der Peter hat eingeschrieben.
Na, Peter hat auch eingeschrieben, Markus, ne?
Ich habe noch eingeschrieben, dass sich das mit dem Flash da irgendwie gar nicht reinzählt. Das war nur so, das war nicht wirklich zum Thema an sich.
Ja, vor allem liegt auch die Linkliste von Petra, wo er viele Artikel verlinkt hat auch.
Ja. Ja gut, also ich habe Google in letzter Zeit eher so erlebt als einfach mal machen und gucken. Also das ist so als Strategie, so Strategielosigkeit als Strategie quasi. Und vielleicht machen sie jetzt mal, warten die Reaktionen ab und entscheiden dann irgendwie spontan, was sie jetzt eigentlich wollen.
Ja, also das ist halt auch so ein Ding, was so ein bisschen für das oder für die Bluff-Theorie spricht, dass es eben, dass Google oder dass ich den Eindruck habe, Google hat sich jetzt bisher noch nicht wirklich hinter seinen neuen Codec gehängt und irgendwie alles dran gesetzt, den performanter und besser zu machen. Also der hat ja erstmal am Anfang relativ viel Kritik geerntet, und sicherlich haben die auch Dinge gemacht und unterstützen auch Drittimplementationen, aber die sind vom Engagement auf jeden Fall meiner Meinung nach noch weit entfernt von dem, was sie bei Chrome an den Tag legen. Also da geht es ja knall auf Fall, da wird ja ohne Ende an Versionsnummern und Features rausgeschmissen und das ist eben bei WebM, wie übrigens auch bei ihrem Bildformat, das irgendwie Hand in Hand geht, überhaupt nicht der Fall.
Ja, aber bei WebM ist es ja auch schwierig, dass du da ja in einen Dschungel navigierst. Einen Dschungel, in dem hinter jedem Ast irgendein Patentroll lauert.
Ja, aber es ist auch so, wenn sie es wirklich ernst meinten oder so, dann würden sie auch wahrscheinlich wirklich noch radikaler eine Roadmap vorlegen, wo sie sagen, so, in einem halben Jahr wird der H264-Support von Android abgeschaltet, in einem Jahr dann entfernen wir Flash von Chrome, weil dann ist ja auch böse und proprietär und so. Also so richtig, ob sie es so richtig, richtig ernst meinen, ist die Frage. Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen Daumenschrauben anziehen und dann vielleicht ein bisschen stärker anziehen später, aber naja, mal sehen.
Ich bin ja mal gespannt, was Microsoft macht, weil die sind ja jetzt irgendwie auf Schmusekurs mit offenen Standards und so und haben ja auch relativ bald nach WebM zwar gesagt, dass sie es nicht einbauen werden, andererseits haben sie aber gesagt, dass wenn der Codec installiert ist, dass es überhaupt kein Problem ist, das dann auch über den IE9 abzuspielen.
Hat das schon mal jemand versucht?
Da würde ich außerdem auch nochmal einhaken wollen, warum das nicht sowieso die Strategie ist von Opera und Mozilla. Also einfach sagen, sobald der Codec vorhanden ist auf OS-Ebene, wird er halt verwendet. Erscheint mir jetzt, gibt es keinen Grund dafür, eigentlich das nicht zu machen, oder?
Doch. Naja, ob jetzt nun der Browserhersteller die Lizenzgebühren nicht bezahlen kann oder das Betriebssystem die Lizenzgebühren nicht bezahlen kann.
Du hast das ist ja eigentlich nebensächlich. Die Linux-Brille auf, aber muss ich auch mal wirklich sorry sagen, weil es sind einfach nur 1% Desktop-Nutzer, die Linux verwenden. Das ist einfach nur verschwindend gering. Dagegen
das ist richtig, das ist richtig.
Mit 35% Marktanteil halt noch eine ganz andere Nummer ist.
Ist richtig, und, aber im Moment ist zum Beispiel, also es erscheint eine ganze Menge Netbooks und Tablet-PCs mit Linux, mit dem einen oder dem anderen. Das ist jetzt teilweise von höchst schwankender Qualität und bei diesen ganzen Tablets bin ich äußerst skeptisch, dass die zu irgendwas taugen. Aber das muss ja so nicht bleiben. Die können ja vielleicht was werden. Also auf dem Desktop-PC sicher spielt das keine Rolle, aber auf diesen ganzen Geräten zwischen halt Telefon und eben Desktop, da ist das schon nicht ganz zu vernachlässigen.
Ja, und wenn du aber eine Hardware verkaufst und die kostet ja mindestens 200 Euro, dann wirst du diese 1,50 Euro für die Code-Lizenz auch noch gerade noch da drauflegen können. Also ich glaube, sobald überhaupt Geld im Spiel ist, du was kaufst, kann man das in den Preis mit reinmachen. Und das ist bei einem Browser, der nichts kostet, natürlich anders. Also das ist, naja.
Also ich denke, technisch sollte das eigentlich kein Problem sein. Also zumindest die Apple-Geräte und alle ab Windows Vista, die haben ja das...
Machen sie so, ja.
Die haben es ja eingebaut schon. Aber es ist natürlich schon auch wieder richtig, dass es einfach keine wirklich befriedigende Lösung ist, weil sie eben nicht alle Probleme erschlägt. Also ich denke, die hätten halt einfach gerne irgendeine Lösung, von der man ausgehen kann, dass sie überall funktioniert. Sowas wie GIF und JPEG, das geht, und PNG funktioniert in jedem Browser. Und wenn dann irgendein Browser noch irgendwas anderes unterstützt, ist das schön. Und kann man sozusagen ein bisschen Progressive Enhancement betreiben, aber so, dass man halt so ein, die nennt es halt Baseline-Codec irgendwie hat für das Videotag. Kann ich auch verstehen. Ja. Also ich denke, man sägt halt an seinem eigenen Ast, wenn man dann doch auf das Betriebssystem zurückgreift, weil dann nimmt man halt Leidensdruck und dann fallen halt Linux-User wahrscheinlicher hintenüber, als wenn eben alle im gleichen Boot sitzen.
Also eigentlich ist das ja so die Idee von dem ganzen Video, HTML5-Video, dass da eben der Codec dann im Browser ist. Und weil sonst könnte man auch Object, oder wie heißt es?
Ja, ja. Bah.
Ja, ist schon richtig, ja. Naja. Na gut, aber trotzdem, also für den Nutzer wäre es natürlich schon hilfreich, wenn alle alles könnten und egal, wo es herkommt. Ja. Aber gut, vielleicht sollen wir die Klappe hier mal zumachen.
Ja, genau. Ich mache mal wieder eine Kapitelmarke hier. Habe ich jetzt irgendwie auch mal vorzumachen langsam. Kommen wir zu einem Thema, das weniger kontrovers ist und eigentlich nur Positives hat.
Das werden wir sehen.
Ja, okay. Auf jeden Fall mal für Entwickler so erstmal positiv, nämlich Fullscreen API wird jetzt in WebKit unterstützt, zumindest mal angekündigt.
Und ja, im Firefox 4 bitteschön auch, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre.
Tatsächlich?
Das ist sogar ursprünglich ein Firefox, also ein Entwurf aus Mozilla-Feder. Der da implementiert wird.
Ja, gut, jedenfalls Fullscreen, das war ja, also vor allem bei Video, irgendwie immer noch so ein Problem mit HTML5. Video, Vollbild-Video mit Flash hat immer funktioniert. Und ja, wenn man seine Videos mit HTML5 anschauen will, dann irgendjemand Box, ne?
Ja, jetzt haben wir einen Blog-Eintrag hier von einem WebKit-Entwickler, glaube ich. Der schreibt hier, dass es jetzt ein WebKit Verwendung gefunden hat, dass jedes beliebige HTML-Element eben im Fullscreen dargestellt werden kann mit einem kleinen JavaScript-Befehl. Da gibt es dann auch noch einen JavaScript-Listener, der einen Callback macht, wenn es passiert ist. Und es gibt auch drei neue Pseudoklassen oder sowas für CSS, wo man dann entsprechend das nochmal umstylen kann, wenn es sich im Vollbildmodus befindet. Und es ist eine kleine runde Sache, die es jetzt ermöglicht, irgendwie ein paar innovative Sachen vielleicht auch noch zu machen in Richtung Webanwendungen, auch Kiosk-Modus, also auch Sachen, wo die man Flash gebraucht hat vorher, kann man jetzt wunderbar auch mit HTML und CSS und JavaScript lösen.
Eigentlich recht überraschend, dass es nicht von Apple kommt, also nicht in Safari zuerst, weil ja irgendwie mit, jetzt kommt hier der Apple-Fanboy wieder durch, der ich noch nicht ganz bin, aber vielleicht werde, mit 10.7, glaube ich, heißt das doch, aktuelle macOS oder das kommende macOS.
Ja.
Es sind ja irgendwie so Fullscreen-Apps ganz groß.
Das neue
so
Paradigma ist halt, genau, wir wollen mehr Fullscreen haben und die Leute sind eh überfordert mit den ganzen Fenstern und genau.
Ja, das fällt mir auch auf, das Fenster irgendwie, ja. Das
ja,
braucht man was Neues.
Naja, ich habe so ein 27 Zoll iMac hier stehen und da braucht man schon ein paar Fenster, weil sonst das alles im Vollbild ist, wäre etwas krass hier.
Ja gut, kommt drauf an, was man dann, ja, wie die Applikationen dann aussehen, wenn sie mal Vollbild sind. Ne?
Ja, genau.
Kann es sein, dass die dann viel mehr können. Also,
ja, naja,
so
auf jeden Fall ist es eine schöne Sache und das, denke ich, können wir alle positiv beurteilen. Außer halt natürlich, wenn irgendwelche Werbung sich vielleicht ungefragt in Vollbild schiebt, das wird auch kommen.
Ja, genau, also wahrscheinlich, denke ich mal, wird es das so sein, dass Chrome fragt ja bei allem Möglichen nach, Geolocation oder Web Notifications, ob ich das tatsächlich will, mhm, so als Anwender. Also wenn ich auf die Seite gehe und jemand will da Zugriff drauf, also an die Seite, dann muss ich das erst bestätigen.
Wäre schön.
So wird das hoffentlich da auch.
Ja, also immer so erlaube nur hier vorgesehen und erlaube ja gar nicht.
Genau, so, ja, genau, so ist es vorgesehen, dass man da halt erst so eine Anfrage stellt, darf ich Vollbild machen und wenn, und nur wenn halt die Erlaubnis erteilt wird, macht er das Vollbild. Und es ist halt natürlich die Frage, wie ist das dann organisiert, wenn ich also jetzt auf einer Seite bin, die ich gerne in Vollbild hätte, hat die dann auch die Erlaubnis, ihre Ads auf Vollbild zu schalten? Hm. Weil, wie will man das auseinanderfummeln? Wahrscheinlich ist das da ja wieder so eine Sache, das ist dann nach Same Origin Policy, also nach Host, Domain und Port getrennt. Und wenn dann ein so ein Bereich halt die Erlaubnis hat, dann kann der das in allen Bereichen Vollbild machen. Und dann auch das wieder natürlich, wenn dann irgendwie eine Seite da ist, wie jetzt YouTube, und wir alle wollen YouTube im Vollbild haben, damit wir große Videos haben können, dann kann die natürlich auch uns die Werbung groß zeigen. Oder wenn es eine etwas kleinere Seite ist und wir geben da auch Vollbilderlaubnis, dann ist es natürlich besonders spannend, wenn man dann irgendwie so da mit seiner Cross-Site-Scripting-Attacke irgendwie einsteigen kann, weil dann ergeben sich ja ganz neue Betrugsmöglichkeiten.
Das war ja damals auch der Grund, warum die bei dem Videotag eigentlich sich geweigert haben, irgendeinen Fullscreen-Modus zuzulassen, soweit ich mich erinnern kann. Also ich meine, das hat dann Safari trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube noch irgendwer anders hat da auch, war das auch piepegal. Aber da war ja die Befürchtung, dass man dann sozusagen alles überdeckt, Fullscreen, und dafür dann neue gefakte Elemente reinsetzt, die der User dann für was anderes hält, als sie sind.
Tja, und mittlerweile steht es auch so nicht mehr in den Spezifikationen drin, dass das nicht mehr Vollbild implementiert werden soll. Mhm. Das wurde okay, wohl stillschweigend entfernt, also wir kommen wohl nicht mehr drum herum.
Ja, das ist wahrscheinlich das Duden-Prinzip. So, wenn Standard von der Mehrheit mit T geschrieben wird, dann steht das eben auch im Duden drin.
So ist es. Soweit ist Peter, es du nicht. Hast doch dieses Presenter Framework oder was das ist, also so für Slideshow, wie nennt man denn das? PowerPoint.
Ja, Präsentationen halt.
Ja, genau. Ja, hast du das da schon irgendwie angedacht, das da reinzubauen?
Wer da Vollbild haben will, soll auf F11 drücken.
Wirklich?
Geht auf dem Mac nicht.
Das
ist dir egal.
Ja. Ich sag mal so, ich habe das Ding hauptsächlich für mich selbst entwickelt und ich selbst benutze das eher selten auf Macs, von daher ist mir das bisher auch eigentlich nicht aufgefallen. Mhm. Wenn du einen entsprechenden Patch einspielen möchtest, das Ganze ist bei GitHub, ich nehme den gerne an.
Okay.
Okay, das mache ich.
Oh, danke.
Ich benutze das.
Gut.
Ja, haben wir das abgehakt. Mir wieder eine
Aber ist das vielleicht
machen.
Auch der Grund, warum wir das jetzt als erstes im WebKit finden oder im Safari? Weil man auf Apple-Geräten gar nicht in so einen Kiosk-Modus gehen kann oder bezog sich
das? Ja, man kann das
geht
also
schon mit Chrome.
Man kann das schon,
mit Chrome geht's auf Mac, nur mit Safari halt nicht.
Okay.
Ja, weil Safari ist ja auch, das benutzt man auch.
Aber es wird jetzt wahrscheinlich alles gehen dann jetzt demnächst mit Line dann. Aber na gut, dauert noch ein halbes Jahr oder so. Egal.
Mhm. Ja. Wir haben noch ein Thema, eigentlich sagen wir mal, wir sind der Webentwickler und Webdesign-Podcast, aber so mit Design haben wir irgendwie ein bisschen wenige Themen immer. Jetzt kommen wir aber mal zu einem gibt es eine Website, die nennt sich photoshopetikette.com, also Etikette, was man dann so, ja, was man dann so für Nettigkeiten, woran man sich halten sollte beim Umsetzen oder beim, was man beim Design mit Photoshop, bestes Beispiel, irgendwie mal seine Ebenen benennen. Und ja, Gerrit, du als Designer.
Ja, ich kann sagst nur sagen, so, dass natürlich Photoshop-Dateien immer noch allgemein das beliebteste Instrument sind, um Webseiten vorab zu entwerfen. Oder auch wenn der Webdesigner und der, also der Screen-Designer und der Webentwickler nicht die gleiche Person sind, dann ist es oft immer noch mit Photoshop gemacht, obwohl der Trend ein bisschen weggeht davon. Aber es wird immer auch sehr breit verwendet. Und dass gerade die Leute, die Photoshop, den Mockup erstellen und nicht wissen, wie man den Code erstellt, auch nicht wissen, dass man das sinnvollerweise auch schön machen kann. Also nicht nur das Ansehen des Datei schön ist, sondern auch das Reingucken der Struktur, dass man halt ordentlich die Bereiche in Ordner packt, ordentlich benennt, dass man Hinweis macht, wie was zusammengehört, die Zustände, also Hover und solche Geschichten entsprechend abbildet und auch solche Sachen wie ja, Ebenenkompositionen zum Beispiel, was ja auch ein tolles Feature ist, dass man eben auch eine umfangreichere Webseite mit mehreren Einzelseiten alles in eine PSD-Datei reinpackt, damit man eben nicht, damit man eben bestimmte Elemente, die auf allen Seiten vorkommt, auch nur einmal machen muss, einmal abbilden muss. Und ja, also da gibt es ein paar Hinweise, ein paar Tricks und Tipps. Die Seite ist sehr schön gemacht auch und auch sehr, also auch für Designer sehr ansprechend und leider auf Englisch nur. Aber es ist ja freundlich gemacht und nicht so mit dem Zeigefinger, sondern so nach dem Motto, hey, ich helfe dir mal und es gibt dir mal so ein paar kleine Tipps, wie du am besten mit deinem Entwickler zusammenarbeitest, dass der nicht so viel motzt, wenn du deine Photoshop-Dateien ihm überreichst. Hilfreich, jo, und mit Sicherheit ganz nett.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das einige Male versenden werde noch im Laufe des Jahres.
Ja, also generell so paar gute Anweisungen, ist jetzt nicht so die News. Nein. Ja, also sollte man eigentlich schon seit 5-10 Jahren, solange es das schon gibt, machen. Aber auf jeden Fall, ja, wie der Peter sagt, das kann man gern mal rumschicken.
Ja, gilt wahrscheinlich auch eigentlich, also gilt ja nicht nur bei dem Austausch zwischen Designer und Webentwickler, sondern eigentlich immer beim Austausch mit anderen. Also ich denke immer, wenn eine PSD das Haus verlässt, dann ist es doch wünschenswert, wenn die so strukturiert ist.
Ja, du musst halt sagen, dass bei Screen Designs halt eben die Anzahl der Ebenen und alles halt extrem hoch ist, während bei normalen Photoshop-Arbeiten, wie Retuschen zum Beispiel, das halt nicht so wichtig ist, weil es halt einfach alles viel übersichtlicher ist. Nicht so viel Komplexität drin steckt. Ist also ein besonderes Ding, dieses Screen Design im Photoshop. Ist eigentlich nicht dafür gemacht und ist auch eigentlich, sackt es auch total. Aber es ist halt irgendwie doch das Tool, mit dem die meisten halt gut zurechtkommen und das halt gelernt haben. Und da ist man halt auch gern träge. Und dann wird es halt damit Photoshop gemacht, obwohl Fireworks besser wäre. Und in vielen Fällen wäre es auch besser, wenn man es mit einem Vektorprogramm machen würde oder sogar direkt im Browser. Gibt es ja viele Möglichkeiten inzwischen. Aber wie gesagt, historisch bedingt ist Photoshop immer noch eines der wichtigsten Tools dafür.
Ergänzen können wir ja noch den Blog-Eintrag vom Mark Hinze mal verlinken, der schon was älter ist, aber der auch viele Wahrheiten enthält.
Genau. Halbes Jährchen ist er doch nur.
Ja, das ist natürlich schon total alt. Aber ja, immer noch aktuell und wird es auch noch bleiben wahrscheinlich.
Der Firefox 4 hat jetzt mal langsam irgendwie, sollte die letzte Beta sein hoffentlich, Beta Nummer 9.
Angeblich.
Ja, angeblich. Und Shep, hast du da irgendwie einen, weißt du, ob das schon angekündigt wurde, wann dann der finale Firefox 4?
Ja, also wünschenswert ist, wenn der, also vom Team gewünscht wäre Ende Februar. Okay. Die haben aber noch 160 Bugs drin, die quasi unter die Kategorie Blockers fällt und Blockers sind eben Bugs, die auf gar keinen Fall in Release rein dürfen, weil die halt einfach richtig nervig sind. Und ja, jetzt ist, also die sind schon, die gehen schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, die Jungs da anscheinend, und der Lead Entwickler hat dann mal so ein bisschen eine kleine feurige Rede in einem Forum gegeben und eben die Leute nochmal so ein bisschen aufgebaut, dass sie nochmal richtig reinklotzen sollen. Und deren Plan oder sein Plan ist eben, dass es dann Ende Februar endlich soweit ist. Er schreibt allerdings auch, wenn es bis dahin nicht hinhaut, dann kommt eben ein weiterer von den Zyklen hinzu, die wir halt schon kennen und die dafür sorgen, dass der Release-Termin eben immer wieder verschoben wird. Muss man halt mal gucken. Ja, und es gibt eine Beta 9, die wieder ein paar Neuerungen mit sich bringt. Und glaube ich dann aber auch, jetzt gibt es dann auch ein Feature Freeze, also das ist dann, sind dann die letzten Neuerungen.
Ja, also IndexedDB hatten wir ja schon letztes Mal, der IE9 hat da so ein paar alternative Testentwicklungsstränge, aber der Firefox 4, die aktuelle Beta, hat jetzt das auch drin. Also soweit es jetzt ausgearbeitet ist zumindest.
Genau, das ist da also komplett drin und auch live verwendbar. Es hat halt noch dieses Mods-Prefix im Moment noch, damit es halt klar ist, dass es halt noch eben super, super instabil ist, aber es ist drin. Und ich habe übrigens letztens auch gelesen, in Chrome ist man auch dabei, das zu implementieren. Also das scheint wohl, dieses IndexedDB-Zeug richtig Fahrt aufzunehmen im Moment. Und das wird wohl dann unser browserseitiges Datenbanksystem der Zukunft werden.
Ja, also haben wir eher einen CouchDB als einen kompletten SQL irgendwas Datenbank in unserem Browser drin. Ist irgendwie auch wahrscheinlich wünschenswert.
Achso. Kann auf jeden Fall nicht schaden.
Warum man nicht beides hat, also wir hatten das ja schon mal besprochen vor ein paar Folgen, ja, dass halt eben das war, SQL ja im Prinzip stabil ist und das wäre ja für den Firefox wahrscheinlich jetzt kein so großer Herkulesakt, das da jetzt reinzuwuchten. Aber es soll halt nicht sein.
Ja. Da werden wir aber vielleicht dann, wenn wir es schaffen, den Chris Heilmann mal einzuladen, dann beim Release, können wir den ja mal fragen. Vielleicht weiß er das dann.
Ja, genau. Ja, was gibt's noch so Neues in der Beta 9? Shep, du hattest hier reingeschrieben. Moment. Ja, Compartments.
Ja, also bisher war es wohl so, dass das komplette JavaScript sozusagen in einen großen Sack geworfen wurde und die ganze JavaScript-Verwaltung und Bearbeitung dann in diesem riesen Haufen JavaScript-Code stattfindet und der Firefox geht jetzt neuerdings hin und erkennt eben, welche JavaScript-Elemente sind miteinander verknüpft, also hängen direkt miteinander zusammen und packt die dann sozusagen in eigene Lagerräume, sodass wenn er dann irgendwelche Dinge, wenn er dann meinetwegen, wenn der Garbage Collector dann irgendwann ankommt und aufräumen muss, dann kann er halt hingehen und im Idealfall das komplette Compartment eben aus der Tür schmeißen.
Das ist aber schon seit der Beta 7 drin, oder?
Ja, genau.
Okay.
Ist mir aber jetzt erst irgendwie aufgefallen.
Ja, also da gibt's einen ganz langen Blogpost, Firefox 4 Beta 9, a huge pile of awesome. Da steht mal so nochmal alles drin, was so im Firefox 4 dann an Features drin sein wird. Oder jetzt halt in den Betas schon drin ist. Ja, muss man sich erstmal wieder bewusst werden, dass da, ja, also Firefox öfters mal als Innovationsbremse verschrien, aber ja, ist vieles drin, das irgendwie sich ziemlich cool anhört.
Ja, es hört sich cool an, aber das Problem ist halt beim Firefox, also wo diese Wahrnehmung herkommt, das sind halt Sachen, die sind halt nicht so flashig. Also wenn du jetzt da die neuesten WebKit-Nightlies hast, die halt so Sachen haben, die kannst du anfassen. Die Fullscreen-API und irgendwelche 3D-Transformations-, Animations-, CSS-Geschichten, ja, das kannst du sehen. Dass du jetzt hier im Firefox so Sachen drin hast, mit denen du jetzt cleverer Binärdaten verarbeiten kannst oder so, das musst du erstmal überhaupt jemandem erklären. Dass das aber eine ziemlich geile Sache ist, das klickt dann halt erst, wenn man dann eben tatsächlich dazu übergeht, dann irgendwie mit Drag-and-Drop eine Datei reinzuziehen und dann ist das so ein Binär-Dings und das wird super schnell verarbeitet vom Browser. Das merkt man halt nicht so ohne weiteres, das steht nicht so für sich. Da sind viele Sachen drin, die so unter der Haube sind, die aber echt zukunftsweisend sein könnten. Also eben dieses Binärdatenformat, Typed Arrays, dann haben die da eine Sache drin implementiert aus der übernächsten Version von JavaScript schon. das kommt irgendwann in ganz ferner Zukunft auf uns zu, aber das ist tatsächlich da schon drin. Das sind die sogenannten Proxies. Damit haben die ihr komplettes DOM umgesetzt. Mit diesem Ding schon. Also die sind, die leben wirklich in der Zukunft. Man sieht's halt nur nicht. Das wird ein ganz schön, das wird ein richtig heißer Browser, der Vierer, da bin ich mir sicher.
Was mich jetzt so ein bisschen verwundert, hier steht nichts von 3D-Transforms drin, soweit ich das jetzt gerade überflogen habe. Ist mir aber aufgefallen, dass es der aktuelle 3.6er Firefox nicht kann, aber der 4er, die Beta, die ich jetzt hier habe, müsste die 9er sein. Die kann das. Steht hier jetzt aber gar nicht drin. Vielleicht haben sie das nur so reingemacht und finden das gar nicht so toll.
Also du siehst es da jetzt nicht stehen.
Nee, also ja, ich kann ja mal suchen und...
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, die 3D-Transforms kommen nicht, wenn ich mich recht erinnere, sondern nur Animationen. Weil ich hatte auch die Beta 8 mal ausprobiert mit einem Projekt, wo ich 3D-Transforms eingebaut hatte. Und das war ein Ding, das auch dann nicht lief, aber es kann auch...
Ach, tatsächlich?
Also ich will jetzt aber auch nicht beschwören, dass es nicht drin ist, weil WebGL ist ja auch drin, ist ja auch 3D. Vielleicht braucht es da irgendeine Mozilla geprefixte Schreibweise, die ich vielleicht dann damals nicht reingesetzt habe. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau.
Ja, also ich hab mal ausprobiert, eben so, ja, was man so macht, eine Karte quasi drehen, flippen. Das ging ja im Safari natürlich. Und dann habe ich es mal im Firefox 4 getestet, da ging es so, wie man es erwartet. Ja gut, mehr habe ich dann nicht gemacht. Ich glaube, ich habe dann noch die Karte also gedreht und vergrößert oder sowas, also ein bisschen was kombiniert, aber... Also das ging alles.
Okay, nee, dann wird es drin sein, denke ich mal.
Wie sieht es denn aus mit Verbesserungen in der Schlankheit und vielleicht auch mal so Start-up-Time oder sowas?
Ja, also mit dem Jäger-Monkey soll ja, glaube ich, die JavaScript-Performance generell für so langsames Zeug ein bisschen besser werden. Das hatten wir irgendwie auch schon mal.
Ja, das ist aber nicht der Punkt, sondern eher so dieses generelle
Hochfahren. Ja, von der UI auch.
Ja.
Ja, das ist ja alles auch irgendwie so gerendert. Also so JavaScript-Zeugs.
Ja, es ist DOM-Zeug halt, aber die haben auch an der DOM-Architektur da gebastelt. Insbesondere wenn es halt darum geht, solche Repaints zu machen. Und im Prinzip ist das ja das, wenn man durch das UI durchnavigiert, macht man jetzt weiter als dauernd Repaints auslösen. Also das beeinflusst das natürlich auch positiv. Inwiefern kann ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne das nur aus irgendwelchen, nicht aus Gefechtsbedingungen. Ich kenne das nur so bare bones ohne Add-ons und das ist ja dann meistens das, wie man es am Ende da, woran man es am Ende messen kann, wenn der volle Funktionsumfang da ist.
Okay, aber es bleibt dabei, es ist eher der Schlachtross und nicht so sehr der schlanke Schlitten.
Da würde ich mal vorausgehen.
Ich glaube, das will er auch gar nicht sein, der Firefox.
Ja, wobei ich glaube, wir sind da ja auch ein bisschen, wir haben natürlich auch ein verzerrtes Bild, weil wir uns das Ding ja, also allein wenn man den Firebug laufen lässt, glaube ich, soll ja angeblich der Just-in-Time-Compiler sich abschalten für JavaScript zum Beispiel. Um eben den Code auch sozusagen zeilenweise oder Fehler zeilenweise eben ausgeben zu können und solche Sachen. Also wir hauen uns den halt auch einfach voll.
Ja, ist richtig.
Also ich habe hier so ein Portable Firefox 4 und der ist richtig flott. Also der ist echt richtig geil schnell. Der macht total Spaß.
Also so bei mir erfahrungsgemäß ist Kaltstart von diesen aktuellen Betas immer noch total langweilig, langweilig auch, ja, langsam meine ich. Und ja, wenn man so einen Chrome startet, dann ist das natürlich ein Unterschied immer noch wie Tag und Nacht. Trotz der Firefox, dass der immer noch so schlank daherkommt, ohne Plugins und so.
Ja.
Also wenn ich ihn das erste Mal starte.
Ah, die sollen einfach ihre Memory Lags stopfen, dann müssen wir die Dinger nie starten, dann ist der eigentlich immer an.
Ja, genau. Ja, so ein Browser, den startet man einmal und dann läuft der für 10 Tage, wenn man vielleicht mal wieder runterfährt und die ganze Kiste. Dann haben wir zwei Anmerkungen noch. JavaScript-Frameworks. jQuery, das größte, so.
Ja, bekannteste. Das bekannteste, ne? Das beliebteste auch irgendwie insgesamt.
Ja, hat jetzt ein Jubiläum von 5 Jahren.
Genau, ist diese Woche 5 geworden und gönnt sich dann auch schon mal die 1.5 Version in der Beta 1. Wobei man sagen muss, es ist keine sehr besonders spektakuläre Veröffentlichung. Im Wesentlichen sind es ein Haufen kleinerer Mini-Bugfixes dabei. Und eine neu geschriebene Ajax-Engine, die ein bisschen mehr kann, ein bisschen stabiler ist und so. Aber es wird sich jetzt für den meisten Entwickler nicht besonders viel ändern mit der 1.5, denke ich mal. Trotzdem eine Erwähnung wert auf jeden Fall. 5 Jahre jQuery hat, denke ich, ganz schön viel auch insgesamt verändert in der Art und Weise, wie wir Webseiten entwickeln. Und als das populärste und einfach zu lernendste Framework, sage ich mal, haben die da Pionierarbeit geleistet. Jo. Und die andere neue Veröffentlichung ist Dojo, auch ebenfalls ein JavaScript-Framework. Und da gibt es die Version 1.6 Beta. Und da kann der Chef noch was zu sagen, glaube ich.
Genau, die hat so ein paar Neuerungen, also nicht furchtbar viele, aber so ein paar. Zum einen gibt es, also ich sage einfach mal unsortiert, es gibt eine Index.db, dann auch sozusagen über dieses Framework, auf die man zugreifen kann. Was auch gut ist, ist, die haben viele ihrer proprietären Markup-Attribute ersetzt durch Data, also HTML5-Data-Attribute. Da konnte man dann, also man hatte immer zwei Möglichkeiten, Dojo-Widgets zu erstellen. Das eine ist eben, dass man per JavaScript sagt, ich erzeuge jetzt neu eins und das hänge ich dann irgendwo ins DOM. Die Alternative war, und das war die vielleicht etwas einfachere, bestimmten Inputs, zum Beispiel einen Dojo-Type Combo-Box zu geben, und dann hat er die on-load eben oder on-DOM-ready ausgetauscht gegen sein Widget. Aber das Problem war halt einfach, dass das Dojo dann oder dass die Seite dann auf die Art nicht mehr valide war. Und ja, durch die Umstellung auf das Data-Attribut ist das halt jetzt wieder möglich.
Was ist denn so generell der Fokus von Dojo? Also jedes JavaScript-Framework hat ja irgendwie so ein Einsatzgebiet, das irgendwie immer am besten gefällt. Was ist bei Dojo da so?
Also Dojo würde ich auf jeden Fall nicht vergleichen mit jQuery. jQuery ist eine ultra praktische Toolsammlung und man hat direkt auch noch ein paar Effekte dabei. Dojo hat zwar auch eine Toolsammlung, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich auf dem Widget-System, würde ich sagen. Das heißt also, wenn man irgendwelche richtigen Web-Apps baut, dann fängt Dojo an, sozusagen seine Vorteile auszuspielen. Also du hast Grids, du hast alle möglichen Input-Typen, die wir jetzt vielleicht langsam nachspezifizieren in HTML5.
So, also das macht dann alles da.
Und man hat verschiedenste Möglichkeiten, Daten auf Datencontainer zuzugreifen, also JSON-Container, XML-Container, so YQL-mäßig. Also ist schon cool, um Anwendungen zu bauen. Also im Prinzip muss man auch fast kein CSS mehr groß machen, weil man baut das sozusagen, man stöpselt es zusammen und sucht sich ein Theme aus. Und das sieht dann auch richtig amtlich aus. Mhm.
Okay. Ja, ich habe mit Dojo jetzt so...
Ja, das ist, so nicht also so, es ist auch nicht... Es ist ein bisschen Angang. Also vor allem krankte das auch an einer... Nicht guten Dokumentation lange oder einer nicht aktuellen Dokumentation.
Ja, das ist bei jQuery ganz gut eigentlich mit der Doku.
Genau, also ich würde Dojo vielleicht so gleichsetzen mit XJS. Also so die Kante ist das.
Genau. Ja, dann Peter, what the heck is Shadow DOM?
Gute Frage. Wusste ich bis vor kurzem auch nicht. Aber tatsächlich ist das Shadow DOM ist das folgende, also worum es hier jetzt geht, ist ein Artikel, den wir gefunden haben, wo halt mal erklärt wird, wie Shadow DOM ist, beziehungsweise wie funktionieren eigentlich solche Widgets, wie jetzt zum Beispiel der HTML5 Media Player. Wenn man den nämlich in seine Seite pflanzt, kriegen wir ja nicht nur diese Video-Abspielfläche, wo eben der Film läuft, sondern eben auch Bedienelemente. Startbutton und Lautstärkeregler und so weiter. Und das Interessante ist, dass diese ganzen Elemente tatsächlich HTML-Elemente sind, also DOM-Elemente in diesem Element drin, die aber Shadow DOM genannt werden, weil die eben für uns nicht zu erreichen sind. Wir können auf die nicht zugreifen, wir können mit denen nichts machen, wir können die nur sozusagen bedienen, indem wir darauf rumklicken. Und dieser Artikel erklärt das Ganze mal von vorne bis hinten, wie das genau funktioniert. warum das so ist, warum man darauf keinen Zugriff bekommt, auch was die Geschichte ist. Das Spannende ist, dass der der Erfinder von diesem Shadow DOM, das ist mehr oder minder vom IE abgeschrieben, da kommt das im Prinzip her. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt nichts wirklich Neues, aber mal interessant, das so zu erfahren, wie das so tickt. Und es wird an ein paar Punkten demonstriert, wie man schon an Sachen rankommen kann, um zum Beispiel mit ein paar Pseudo-Elementen da was zu stylen. Aber die Sache ist natürlich die, dadurch, dass das eben so uneinheitlich ist, dass das eine Formularelement so mit diesem Shadow DOM gerendert wird, das andere mit jenem, dass es eben nicht einheitlich ist und dass das natürlich ein ziemliches Minenfeld aufwirft, wenn man zum Beispiel mal darüber nachdenkt, HTML5 Formularelemente, was Komplexeres wie Datumspicker, wie will man die stylen? Mhm. Also die Frage höre ich jedenfalls ständig.
Ja, oder auch schon sowas wie so ein File-Upload-Dingens. Das hat ja auch irgendwie so ein Feld und dann so ein Button. Und das ist aber auch nur ein Element eigentlich.
Genau,
also
genau.
Also im richtigen DOM.
Genau. Das ist der klassische Fall eigentlich. Wie will man das teilen? Naja, es geht eigentlich nicht oder es geht halt eben über solche Pseudo-Elemente und das halt auch nicht einheitlich. Die Frage ist halt, wäre es sinnvoll, da irgendwie was zu standardisieren?
Um nochmal kurz eine Analogie oder zwei Begriffe in den Raum zu werfen. Das eine, das Shadow DOM, ist sozusagen das inoffizielle DOM. Das, was wir dann, wenn wir jetzt zum Beispiel die HTML-Struktur in Firebug uns anschauen, das ist sozusagen das offizielle DOM oder das, was auch jetzt so Screenreader vorgelesen bekämen. Und alles andere sind Hilfskonstrukte, die dann quasi inoffiziell tatsächlich auch existieren, die aber nicht nach außen getragen werden. Oder?
Tja, was machen wir jetzt damit, mit dieser Erkenntnis, ne? Wo führt es hin? Weil also das Problem ist halt natürlich einfach das folgende. In den HTML5-Spezifikationen steht zum Beispiel beim Datumspicker drin, dass das Input-Element vom Type Date repräsentiert halt irgendwie ein Input von der Sorte, ein Input, mit dem man ein Datum auswählen kann, Punkt. Wie immer das auch aussehen kann. Das Problem ist halt, das führt halt zu so unterschiedlichen Ausprägungsformen. Und man kann die de facto nicht mehr gestalten. Eigentlich ist es ja ein ziemlicher Rückschritt verglichen mit den Formularelementen, die wir jetzt haben. Die zu gestalten ist zwar haarig, aber es geht halt irgendwie. Wenn man jetzt mal so zum Beispiel an diesen Datumspicker denkt, den wir in Opera haben, geht halt im Prinzip nicht. Hat man null Einfluss drauf, wie der aussieht.
Also generell ist dieses Shadow DOM schon keine schlechte Idee. Also auch um bestimmte Dinge darzustellen, die man vielleicht, also es gibt die nicht oft, aber es gibt ja ganz selten auch mal so Edge Cases, wo man sich denkt, naja, wenn ich jetzt nochmal, keine Ahnung, sowas wie eine Spiegelung von Text oder so, wenn ich den gleichen Text jetzt nochmal in ein Element reinschreiben würde und den dann rotiert darunter hänge, dann hätte ich meine Spiegelung, alles wäre super. Problem ist nur, das Ganze steht dann im DOM drin und ein Screenreader-Benutzer kriegt dann den gleichen Text doppelt vorgelesen. Für sowas wäre halt ein Shadow-DOM auch fein, wo man sagt, okay, ich packe halt in den inoffiziellen Teil diese Spiegelung hinein und offiziell wird die aber gar nicht sozusagen kommuniziert.
Nee, die Idee ist klasse. Das Problem ist halt nur, man macht sich die Stylebarkeit halt kaputt, wenn man wirklich komplexe Sachen daraus zusammenbaut.
In einfachen Richtig, Fällen, aber die Anregung ist ja eben, oder der Typ, der hier bloggt, der sagt ja zum Beispiel, wie man es dann doch im WebKit stylen kann, weil es gibt irgendwelche Pseudo-Klassen, die halt von den Browser-Herstellern beim Erstellen dieser Widgets angebracht wurden. Und wenn man die kennt, dann kann man darüber auch Elemente, die sozusagen hinter der Mauer im Shadow DOM drin liegen, stylen. Und das Einzige, was er eben anregt, ist, dass man das vielleicht, oder dass man sich einigt auf ein Verfahren. Ne? Also es geht schon jetzt, aber es ist sehr mühselig. Vor allem, weil man ja auch nicht einfach weiß, wie heißt denn der Anfasser. Also das ist nirgendwo ablesbar. Man muss den kennen. Wenn man den nicht kennt, dann gibt es keinen Weg, das herauszufinden, außer bestenfalls in den Quelltext des Browsers zu schauen. Also, und wer macht das schon? Also da hört dann unsere Leidensbereitschaft dann auch auf.
Naja, auf was anderes wollte ich auch eigentlich gar nicht hinaus, dass man das eben irgendwie mal sich einig und standardisiert. Also zum Beispiel, wo das relativ gut funktioniert, das weiß ich schon, es gibt dieses Placeholder-Attribut für Formularelemente in HTML5, wo dann eben Platzhaltertext angezeigt wird. Der ist normalerweise grau, den kann man aber auch stylen mit einem Pseudo-Element, das geht auch. Und das geht auch in WebKit und Firefox insofern einheitlich, als dass die halt nicht den gleichen Namen haben, sondern das sind zwei komplett unterschiedliche, aber die haben zumindest den gleichen Effekt. Aber selbst das, also das ist ja schon haarig genug, dass man eben diese Anfasser nicht kennt. Aber ja, die nächste, noch haarigere Dimension wird ja dann erreicht, wenn eben tatsächlich der komplette innere Aufbau unterschiedlich ist. Wenn man den Videoplayer von WebKit hat und den Videoplayer von Mozilla zum Beispiel.
Ja. Ja, da muss man schon irgendwie Drall drauf haben, wenn man das Cross-Browser durchgestylt haben möchte. Aber was er ja auch vorschlägt, ist möglicherweise das Ganze auf irgendein Framework abzuwälzen. Das wäre ja dann in dem Fall auch okay.
Ja, okay, aber na gut. So hat man
eigentlich, also Frameworks sind ja immer schön.
Ich wollte ja sagen, seitdem hat man ja seit jeher diese ganzen Inkompatibilitäten repariert. Warum nicht diesmal auch?
Ja. Aber auf jeden Fall interessantes Thema.
Auf jeden Fall.
Okay, dann haben wir noch Shep, das ist, glaube ich, dein Thema. CSS Object Model und Variablen und Mix-Ins.
Ja.
In WebKit sollen die mal rein dann demnächst.
Genau.
Da gibt es hier so ein Slide PowerPoint-ähnliches Slide-Dingens, wo man hier mit Pfeiltasten durchnavigieren kann. Ich habe es zuerst nicht verstanden.
Ja, ja, genau.
Zum Glück hast du da eine Anleitung dazu geschrieben.
Genau, weil ich also das auch erstmal nicht verstanden hatte.
Ja, man kann da eben so durch und dann geht's wild auf irgendwelchen, zwischen irgendwelchen Slides hin und her und dann erklärt da mal jemand, wie das so geplant ist.
Also keine Ahnung, was das jetzt genau für ein Typ ist, aber das scheint so ein bisschen so der CSS-Vordenker zu sein in der WebKit-Truppe. Arbeitet auch in der CSS-Working Group und so, also hat schon was auf dem Kasten. Und der hat verschiedene Dinge präsentiert, die jetzt in die WebKit-Engine einfließen lassen, damit die Leute erstmal ein bisschen damit rumspielen können und damit man das Ganze mal so in der Praxis evaluieren kann. Also in der Praxis heißt jetzt nicht irgendwie von allen Webentwicklern, weil das gibt es halt eben nur in diesem einen Browser, aber zumindest kann man schon mal ein bisschen mehr experimentieren und schauen, wo das vielleicht dann doch keine gute Idee ist oder wo es eine sehr gute Idee ist oder wo man noch was Neues braucht. Und zum einen haben wir ein CSS Object Model, das er da einführt. Und das ist letztendlich eine Erweiterung von dem, was wir bisher in JavaScript schon kennen, wenn wir auf Styles zurückgreifen wollen. Derzeit ist es ja relativ primitiv, das heißt also, wir können irgendwie per CSS-Text was in ein Objekt rein stöpseln oder wir müssen über die Style-Eigenschaft gehen und dann bekommen wir halt den Wert als String zurück, der da drin steht. Aber wir müssen dann selber schauen, ist das jetzt ein Prozentwert, ist das ein Pixelwert und wir müssen uns den dann auch entsprechend umformen. Oder auch beim Setzen müssen wir diese Einheit dann immer noch hinten an einen String dran setzen. Mit Hilfe dieses CSS Object Models könnte man zum Beispiel hinten an Style dann noch die Eigenschaft px dranhängen und dann bedeutet das, dass man diesen Style, also meinetwegen die Width, dass man die halt in Pixeln gerne ausgelesen haben möchte.
Ja, das ist hilfreich.
Ja, und genauso beim Setzen dieser Eigenschaft. Sowas ist halt jetzt keine Revolution, aber es sind halt doch sehr praktische Kleinigkeiten, wo man sich denkt, jo, wird mal Zeit, dass es da was Neues gibt.
Ja, das ist schön, also das ist so, ihr habt ja da dieses Turbine Framework, könnte man es schon nennen. Das ja auch so ein paar so ähnliche Sachen machen will. Also es ist jetzt eher auf so CSS-only, also nicht, dass man da mit JavaScript noch mit Pixel auslesen oder sowas. Aber sowas soll ja dann irgendwie auch direkt schon mit in WebKit drin sein, so was ihr da so
genau, ein bisschen also macht. Das CSS Object Model, das wäre jetzt ein Feature, das der Typ vorgestellt hat, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit Turbine. Noch kurz als Ergänzung, da kann man dann auch bei Farben zum Beispiel sagen, ich möchte nur den Rotwert zum Beispiel verändern, anstatt die komplette Farbe zu manipulieren. Das ist auch sehr cool, wenn man jetzt zum Beispiel...
Das geht mit JavaScript oder mit CSS dann?
Das würde dann mit JavaScript gehen, also...
Okay, weil mit CSS ist das auch mal nötig.
Genau, also... Also das ist halt die eine Baustelle, sozusagen dieser Zugriff per JavaScript auf die ganzen Styles, dass da einfach mal ein paar mehr sinnvolle Möglichkeiten da sind, auch Callbacks oder sowas, wenn man irgendwelche Werte dann verändert hat oder so. Das andere Ding, was er vorstellt, sind Verbesserungen an CSS oder an CSS selbst. Und das ist dann wiederum was man auch in Turbine, also in Peters CSS-Framework findet. Das sind einmal CSS-Variablen. Also das Ganze ist übrigens auch inspiriert tatsächlich durch diese ganzen Frameworks wie Less und Sass und Turbine, also beziehungsweise Turbine wahrscheinlich nicht, aber den bekannteren. Und ja, setzt im Prinzip das um, was wir eben alle schon lange gerne haben möchten, dass wir irgendwo definieren, Hauptfarbe X, hellere Ergänzungsfarbe Y und dunkle Ergänzungsfarbe Z. Und dann kann man eben einfach über diese Variablen oder kann die Variablen dann verwenden später in seinem CSS-Markup. Und dann kann man eben an einer Stelle einfach die Farbe ändern und dann muss man keinen Search and Replace laufen lassen. Was es auch gibt, sind Mix-Ins. Das sind dann so ganze Code-Blöcke, die man einbinden kann. Also Variablen sind dann eben tatsächlich nur einzelne Eigenschaftswerte und Mix-Ins sind komplette Style-Blöcke, die man dann einbinden kann.
Das ist schon so ein bisschen vergleichbar dann mit dem mit der Font-Face-Regel?
Also von der Syntax her, ja, genau. Also es wird Gebrauch gemacht von diesen Add-Zeichen und so ein Mix-In wird ähnlich gebaut wie eine Font-Face-Deklaration oder so eine Media-Query. Man macht dann so ein Add-Mix-In und dann nennt man das eben blablub und definiert da drin diverse Styles. Und dann kann man dieses Mix-In dann auch, kann man das dann später innerhalb von einem Selektor als eine Eigenschaft reinhängen und dann wäre das eben wie ein Include bei PHP oder sowas.
Tja, und das Tolle ist, dass all dieser ganze Krempel überhaupt nicht neu ist. Das klingt jetzt ja alles so nach, wow, tolle neue Technologien, wir haben jetzt Variablen in CSS und so. Aber das ist eigentlich schon, dass das Thema nicht neu ist, dürfte ja eigentlich jedem klar sein. Da gibt es ja 1000 Skripts da draußen, die irgendwie das auf die eine oder andere Weise einbauen. Und auch in diversen Browsern war das mal so und mal so drin. Und tatsächlich gibt es ganz zu Anfang, als CSS überhaupt erst noch eher erfunden wurde, 1994, einer der ersten Entwürfe, die damals eingereicht wurden, wir verlinken den mal, der war SGML-basiert, der sah also so ein bisschen aus wie HTML mit so Spitzklammern und so, aber der hatte zum Beispiel schon solche Variablen da drin. Das ist also alles keine neue Idee. Die Frage ist halt jetzt, ob jetzt nach diesen ganzen Anläufen damals und zwischendurch auch immer wieder, ob das vielleicht jetzt tatsächlich irgendwann endlich mal durchschlägt. Oder ob das wieder dann einfach irgendwo so im Nichtstun versickert, weil CSS irgendwie, weil das Grundprinzip irgendwie aufzuwerten ein bisschen zu viel Arbeit ist oder warum auch immer das bisher nichts geworden ist.
Also ich denke, das wird abhängen davon, was die anderen Browserhersteller machen. Also so ist das ja eigentlich bei allen möglichen CSS-Weiterentwicklungen bisher gewesen. Was jetzt das W3C macht oder die WordWG, ist da erstmal nicht so vorrangig, glaube ich. Also wenn also jetzt ein, zwei Browserhersteller Bock drauf haben und das mitziehen, dann dann schaffen die eben Fakten und das W3C oder die WordWG wird dann einfach sozusagen hinterher spezifizieren, irgendwann natürlich auch erst in 3 Jahren oder so oder 4 oder 10, aber das ist ja egal. Also wir sind ja erstmal wir sind ja erstmal immer froh, wir werden dann auch meckern natürlich, dass wir dann irgendwie geprefixte Sachen wieder dauernd schreiben müssen. Aber im Großen und Ganzen ist ja unser Durst dann erstmal befriedigt.
Ja, also ist im Übrigen tatsächlich so. Also dieser Entwurf, den wir da verlinken, der ist tatsächlich auch nur ein Entwurf geblieben. Weil, naja, war halt ein Entwurf und im Gegensatz zu CSS, das wurde tatsächlich damals in irgendeinem Browser implementiert und konnte demonstriert werden. Und dann haben es halt alle genommen, obwohl da halt einige Sachen drin sind. Da packt man sich dann schon eigentlich am Kopf, wenn man drüber nachdenkt. Da haben wir, wie gesagt, es gibt ja CSS-Eigenschaften, die einen Bindestrich enthalten. Z-Index und so. Und wenn man dann überlegt, wir haben irgendeine Programmiersprache wie JavaScript, wo möglicherweise dieses Bindestrichzeichen ein reserviertes Symbol sein könnte für zum Beispiel eine mathematische Operation, dass man dann ein Reich der Schmerzen betritt, ist ja eigentlich klar, aber das hatte man damals nicht auf dem Schirm und so ist es halt das geworden. Und die Frage wird halt wirklich sein, wenn das wirklich in WebKit landet und wenn das dann außerhalb von WebKit auch irgendwer verwendet, dann könnte es was werden. Wenn es halt nur so eine Spielerei bleibt, dann, tja, willkommen auf dem Haufen der Geschichte.
Ja, das ist, denke ich, auch das erstmal sozusagen die Idee dahinter, das in irgendeinem Browser einzubauen, dass man es einfach mal ein bisschen durchtesten kann. Mal gucken kann, wie lässt sich damit arbeiten? Also, oder wo gibt es halt doch Haken und Ösen oder sowas? Eine Sache stellt er auch noch vor, die noch interessant ist, die es in Turbine auch gibt. Das ist im Prinzip so ein Nesting, nennen die das, wo man erstmal hingeht und zum Beispiel eine H1 definiert mit ihren Eigenschaften, aber bevor man diesen Selektor dann schließt, kann man dann einen this und zum Beispiel ein a machen. Und das ist dann wieder ein neuer Selektor, der im Prinzip dieses this, das nimmt den Selektor, den man vorher hatte. Das kann ewig langer sein oder jetzt in meinem Beispiel das H1 und setzt den quasi in Gedanken vor dieses a. Also und man kann dadurch eben sich sparen, immer wieder Selektoren, wenn die ewig lang sind, zu wiederholen, nur weil dann, wenn man irgendein Element stylen will, was dann eben da drin steckt. Also man kann dann über das this das Ganze deutlich abkürzen und man spart sich viel Tipperei.
Dann sollen die das mal einbauen, ich will es ausprobieren. Mhm.
Was da jetzt nicht vorgeschlagen wird, aber was Turbine hat, ist ja, dass irgendwie die Syntax mal ein bisschen, zum Beispiel die abschließenden Semikolon, Koli, die regen ja irgendwie auf. Also das ist aber, sowas wird ja nicht vorgeschlagen, weil das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel.
Nee, also die rütteln nicht an schon bestehenden, also da wird nichts aufgemacht.
Man könnte es ja optional machen einfach, also die abschließenden Semikolons optional.
Auch da kann ich wieder sagen, das war früher so.
Achso.
Ja, diese erste Fassung von CSS, so wie wir es heute haben, sah ein bisschen mehr nach JavaScript aus und die hat auch tatsächlich keine Semikolons am Zeilenende vorausgesetzt und das hat auch keine Schweifklammern am Ende gehabt und sowas. Das war also auch alles schon da, nur man muss ja bedenken, damals war ja, da hieß es ja, Java übernimmt die Welt und Java hat Semikolons und Schweifklammern und deswegen hat man die erst nachträglich dann eingebaut.
Ja, jetzt übernimmt Ruby die Welt.
Finde ich gut, da ist man besser zu tippen. Ich gucke mal, ob ich dazu auch den Entwurf noch finde, zu diesem allerersten Stylesheet-Entwurf. Wenn das so ist, dann verlinken wir den auch noch.
Okay. Dann haben wir noch ein bisschen so ein lustigeres Thema oder wie auch immer man es nennen mag. Es gibt ja das W3C und das heißt W3 am Anfang und dann gibt es aber auch noch was anderes und das heißt auch mit W3 am Anfang. Es hat aber irgendwie mit dem W3C nichts zu tun. Aber viele meinen das so und das ist erstmal irgendwie an sich vielleicht nicht schlecht oder nicht grundsätzlich schlecht, aber was eben dieses W3 Schools heißt es dann, macht so. Das wird eben von vielen nicht so gern gesehen.
Ja, zu Recht.
Ja, zu Recht.
Die verbreiten und halt in ihrer Dokumentation, sie stehen bei Google relativ weit oben. Und
man trifft auf jeden Fall immer wieder bei Google dann drauf.
Genau, und das ist halt so, ist halt meistens nicht völlig verkehrt, was da drin steht, aber halt gerne mal sehr ungenau und veraltet. und die vergeben halt mit ihrem Titel mit W3 im Namen, vergeben die da irgendwelche Zertifikate, die komplett nutzlos sind und all sowas. Also es ist ein zwielichtiger Laden, der die oberen Plätze bei Google blockiert und stört.
Ja, und jetzt, damit das mal ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnt, gibt es die W3, nicht die W3schools.com, sondern W3fools.com. Ja, da wird mal mit einem vielleicht ein bisschen einem drastischen Ton da drauf geschimpft.
Ja, es wird vor allen Dingen gezeigt, was die halt alles da für einen Müll halt anbieten. Ja, diese ganzen Fehler werden aufgelistet und halt wirklich, dass es eben so ein zwielichtiger Laden ist, der eben sich auch nicht mal kommunikativ zeigt, wenn man mit denen mal sagen möchte, hey, euer Name, findet ihr nicht auch, dass der vielleicht ein bisschen sehr nach Etikettenschwindel ist, aber so, aber mit denen...
Naja, doch schon, das ist schon so ein bisschen Verarschung. Also, die wollen schon, die greifen sich einfach ein paar Ahnungslose ab, die denken, die sind irgendwie, haben was zu tun mit dem W3C und das geht halt einfach gar nicht. Also, wenn sie sich komplett anders... Ich glaube, die haben ja auch irgendwann mal anscheinend vom W3C entsprechende Bitte bekommen, sich bitte nicht so zu nennen oder einfach irgendeinen Namen zu wählen, der dann keine Verwechslung mit sich bringt und ja, war denen auch wurscht. Anscheinend. Tja, und dann muss man halt auch einfach mal dagegen was unternehmen. Wenn auch nur einfach mal so eine Seite aufsetzen und ein paar Sachen auf den Tisch bringen.
Ja, also wahnsinnig produktiv ist das ja eigentlich nicht. Nee, da nur so rumzumeckern. Es gibt aber tatsächlich was das Ganze ein bisschen produktiver angeht, das ist schon ein bisschen älter. Und zwar gibt es eine Seite, die nennt sich PromoteJS, promotejs.com. Und die haben tatsächlich auch ein Ziel. Das sind JavaScript-Entwickler, die sich darüber ärgern, dass eben dieser ganze Müll von W3 Schools halt so weit oben in Google ist, wenn man nach einem Array sucht. Man sucht nur nach JavaScript Array und dann kommt man an diese Code-Beispiele von W3 Schools, wo die dann tatsächlich mit dem New Operator neue Arrays erstellen und solche Sachen, wo man sich an den Kopf packt. Meistens jedenfalls.
Ja, und die nicht so performant sind, ne?
Ja, nee, also generell so Sachen, die nicht völlig falsch sind, aber die halt eben den falschen Eindruck eben von JavaScript erwecken.
Ja, oder so oldschool sind, ne? Man wird die oldschool-Sachen einfach nie los, wenn solche Kackseiten...
Oldschool ist ein sehr vorteilhafter Ausdruck für das, was da steht. Ja. Die Sache ist nur die
bei Promotion... Vielleicht sollten die sich auch in Oldschool, nicht in W3 Schools, sondern in Oldschools umbenennen.
Das wäre der Plan. Nee, aber bei PromoteJS haben die tatsächlich ein Ziel. Die wollen nämlich die W3 Schools einfach von Platz 1 bei Google runterbomben und die gute JavaScript-Dokumentation von Mozilla nach oben pushen. Mhm. Und deswegen bieten die da so einen kleinen Einbindecode. Der ist zufällig generiert, der linkt auf irgendeine JavaScript-Seite im Mozilla-Wiki, wo eben wirklich alles, was da drin steht, ist ziemlich gut. Und wenn es mal nicht gut ist, das ist ein Wiki, auch wenn Mozilla draufsteht, da kann jeder hingehen und das editieren. Und der Effekt soll halt sein, tatsächlich jetzt diese Sachen von Mozilla da bei Google nach oben zu schieben und da W3 Schools zu verdrängen. Das ist ein super optimiertes Banner, nur so eine GIF-Datei, die macht die Seite nicht viel langsamer, ist leicht einzubinden. Und es fängt so langsam an, das ist jedenfalls bei den ganzen Google-Line der letzten Zeit mein Eindruck, es fängt so langsam an zu wirken. Also nicht, dass jetzt W3 Schools von Platz 1 weg wäre, aber zumindest kommt jetzt dann der Mozilla-Krempel von jetzt Seite 17 so langsam mal auf Seite 1 bei den Google-Ergebnissen. Mhm. Und ja, das wird so langsam und ich denke, das ist so der richtige Weg, um diese Fritzen da loszuwerden. Müsste man eben jetzt auch für HTML-Elemente mal machen. Kleine Hausaufgabe für den geneigten Hörer vielleicht.
Ja, nee, gute Idee.
Ja, dann sind wir auch schon am Ende. Schon ist gut.
Genau, ich habe noch, noch einen kurzen Einwurf. Und zwar einfach, dass jetzt auch WebKit die CSS-Gradients diese Woche oder die Syntax umstellen wird auf die man schon von Mozilla kennt, soweit ich das gesehen habe. Weil da war es ja bisher sehr unterschiedlich. Das deckt dann das Turbine natürlich ab, ist klar. Aber in Zukunft kommen wir da einer einheitlichen Schreibweise dann wieder näher. Ja, werden wir auch mal verlinken.
Ja, machen wir. Gut. Tja, dann haben wir hier jetzt wieder ordentlich Audio auf die Ohren gegeben.
Ja.
Das reicht jetzt wieder mal für eine Woche. Wenn wir dann nächsten Montag wieder da sind. Und bis dahin viel Spaß noch und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Yeah.